Der Höhenflug der AfD ist vorbei. Auf die Partei warten jetzt ungemütliche Tage. Der Verfassungsschutz entscheidet, ob er die AfD beobachtet. Das Feindbild der AfD-Wähler, Bundeskanzlerin Angela Merkel, ist auf dem Rückzug. Und jetzt hat die AfD auch noch eine Parteispendenaffäre am Hals. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Peter Schwarz. Mein Name ist Frank Nipkau und Sie hören Die Woche, den Podcast aus der Redaktion des Zeitungsverlages Weiblingen. Peter Schwarz, die AfD hat ein großes Problem. Es geht um 130.000 Euro aus der Schweiz. Für die Fraktionschefin der AfD im Bundestag, Alice Weidel, täglich gibt es neue Nachrichten und Erklärungen. Was wissen wir Stand heute, Freitag 13 Uhr, von der Parteispende?
Wir wissen, dass das Geld zwischen Juli und September 2017 auf das Konto des AfD-Kreisverbandes Bodenseekreis floss. Im Bodenseekreis hat Alice Weidel für den Bundestag kandidiert 2017. Wir wissen, das Geld kam gestückelt in kleinere Tranchen, vermutlich um die Meldepflicht für Großspenden zu umgehen. Und wir wissen, dass als Verwendungszweck bei den Überweisungen explizit angegeben war, Wahlkampfspende Alice Weidel. Wir wissen auch, dass die Überweisungen getätigt wurden von einer Schweizer Firma namens PWS. Sie wurde in manchen Medien als Pharmaunternehmen bezeichnet. Ist womöglich ein bisschen hochgestapelt. Dahinter steht eventuell schlicht ein Schweizer Drogist, der auch eine Apotheke betreibt und nebenher Geldgeschäfte abwickelt. Womöglich interessanter ist, was wir nicht wissen, nämlich wer ist der eigentliche Geldgeber. Die PWS hat sich nämlich erklärt, sie habe die Überweisung nur treuhänderisch getätigt für einen Geschäftsfreund. Und wer sich hinter diesem Geschäftsfreund verbirgt, das wissen wir momentan noch nicht. Schweizer Kollegen meinen, es handle sich um einen sehr reichen Mann, der in Zürich wohne. Unklar ist, welcher Staatsangehörigkeit er ist, womöglich sogar Deutscher.
Und die Staatsangehörigkeit ist denn tatsächlich eine wichtige Größe bei der Frage, welche Konsequenzen diese Parteispenden haben und ob diese Parteispenden illegal waren. Welche Konsequenzen können sich jetzt für die AfD und welche Konsequenzen können sich für Alice Weidel daraus ergeben?
In der Tat, das Parteiengesetz verbietet es deutschen Parteien, Spenden aus dem Nicht-EU-Ausland anzunehmen. Man will damit eine Einflussnahme auf die deutsche Politik verhindern. Und die Schweiz gehört nicht zur EU. Wenn die Spende als illegal eingestuft würde, dann könnte der AfD eine Strafzahlung drohen in doppelter bis dreifacher Höhe der Ursprungsspende. Da würden wir dann also von 260.000 Euro oder mehr reden. Das wäre tatsächlich empfindlich. Und natürlich könnte die Affäre Alice Weidels politische Karriere ruinieren. Das ist im Moment noch nicht ganz absehbar, aber ich denke, für sie wird die Luft ziemlich dünn.
Ist mein Eindruck richtig, dass die AfD derzeit versucht, die Affäre kleinzureden? Nehmen es die Moralisten aus der AfD mit der eigenen Moral nicht ganz so genau?
Jein. In der Tat gibt es Stimmen innerhalb der Partei, meines Erachtens nach vor allem an der Basis, die die Affäre kleinreden, schönreden oder nicht wahrhaben wollen, so nach dem Motto, die Altparteien, die mauscheln doch sowieso immer und uns will man es jetzt sozusagen ins Bein binden. Das ist aber nicht die einzige Linie, die sich abzeichnet. Interessanterweise hat Ralf Özkara, der Landesvorsitzende der AfD, sich sehr früh ziemlich harsch festgelegt und gesagt, wenn sich herausstellen sollte, dass Alice Weidel hier die Verantwortung trägt, solle sie von allen Ämtern und Mandaten zurücktreten. Er hat es explizit damit begründet, dass die AfD ja mal als Rechtsstaatspartei angetreten sei und nicht das machen wolle, was die Altparteien so betreiben. Und wer so einen moralischen Anspruch erhebe, müsse sich auch selber dran halten. Die Frage ist natürlich, wie glaubwürdig diese Moralbeschwörung ist. Vielleicht meint das ernst, will ich nicht abstreiten, aber es ist natürlich auch klar, Ralf Özkara ist eigentlich ein alter Feind von Alice Weidel. Die haben gegeneinander schon eine Kampfkandidatur ausgefochten, Özkara gewann. Insofern könnten da auch strategische Interessen dahinter stehen. Die Rücktrittsforderung kam nicht gut an in Teilen der AfD. Das ging so weit, dass Özkara auf Facebook aufgefordert wurde, er solle sich doch bitte den Grünen anschließen. Viele wichtige Köpfe in der AfD halten momentan die Füße ziemlich still, geben sich bedeckt, warten eher ab, was passiert. Ich könnte mir vorstellen, wenn sich die Lage für Weidel zuspitzt, wird es nicht allzu viel wichtige AfD-Köpfe geben, die sich weit für sie aus dem Fenster lehnen, um sie zu retten.
Auffällig ist ja auch das Schweigen von Jörg Meuthen neben Alexander Gauland, der zweite Bundesvorsitzende, der sich am Wochenende der Wiederwahl stellt als Spitzenkandidat für die Europawahl. Was bedeutet das? Wird er versuchen, Weidel abzusägen?
Nicht auszuschließen, er wird bestimmt jedenfalls nicht versuchen, Weidel zu retten. Da gehe ich eigentlich fest davon aus. Meuthen hat damals im Grunde Alice Weidels Versuch, AfD-Landesvorsitzende zu werden, aktiv vereitelt. Er hielt beim Landesparteitag eine Rede, hat gesagt, wenn Weidel in den Bundestag einziehen werde, habe sie nicht genug Zeit für den Landesvorsitz. Damit war eigentlich der Weg frei für Özkara, der dann die Kampfabstimmung gegen Weidel auch gewann. Danach soll Weidel Meuthen zugezischt haben, das ist vielfach kolportiert, das Zitat, und wurde nie dementiert. Weidel habe zu Meuthen gesagt, du hast mich abgeschossen. Meuthen paktiert auch aus taktischen, strategischen Gründen, um in der Partei voranzukommen, mit dem rechten Parteiflügel, mit Björn Höcke. Und Alice Weidel hat Höckes Parteiausschluss mal gefordert. Auch da sieht man, da gibt es einfach eine interne machtpolitische Verwerfungslinie. Da steht Meuthen auf der einen und Weidel auf der anderen Seite.
Ralf Özkara, der Landesvorsitzende, kommt aus dem Rems-Murr-Kreis aus Berglen. Interessanterweise gibt es ja in dieser Affäre noch eine zweite Schlüsselfigur. Die kommt auch aus dem Rems-Murr-Kreis. Das ist Frank Krahl, der Landesschatzmeister. Der kommt aus Kirchberg an der Mur. Welche Rolle spielt hier der Landesschatzmeister?
Alice Weidels Lager streut, dass der AfD-Landesschatzmeister Krahl schuld sei an der Spendenmalaise, so frei übersetzt. Man habe ihn nämlich gefragt, wie mit der Spende umzugehen sei, und er habe nicht gewarnt, dass sie womöglich illegal sein könnte. Das scheint so eine Verteidigungslinie des Weidel-Lagers zu sein. Wir wurden falsch beraten vom Landesschatzmeister. Krahl hat sich dagegen mittlerweile empört, verwehrt, nennt es eine grenzenlose Frechheit, sieht sich als Bauernopfer, als Buhmann, als Sündenbock sozusagen, der geschlachtet wird, damit Alice Weidel ihr politisches Überleben sichern kann. Da steht im Moment Aussage gegen Aussage. Krahl behauptet, dass man ihm gesagt habe, der eigentliche Geldgeber hinter der Spende aus der Schweiz sei ein deutscher Staatsbürger, und das werde nun unterschlagen. Ist ganz schwer einzuschätzen, wer da im Moment falsche Spuren legt.
Wir haben gerade von Ralf Özkara gesprochen. Er ist einer der heimlichen Strippenzieher in der AfD, die aber in der Öffentlichkeit kaum bekannt sind. Er ist Landesvorsitzender in Baden-Württemberg, und vor einigen Wochen marschierte Özkara zusammen mit dem Rechtsaußen der ostdeutschen AfD wie Björn Höcke in Chemnitz mit. Er spricht, Zitat, vom Regime Merkel und davon, dass, Zitat, Kritiker zwangsläufig kriminalisiert werden. Was für Ziele verfolgt Özkara? Was ist das für ein Mensch?
In der Tat, Özkara wirkt nicht sonderlich stark in die Öffentlichkeit hinein. Er ist kein mitreisender Redner, und er hat neulich in Offenburg um den Oberbürgermeisterposten kandidiert, hat angekündigt, er wolle mindestens 20% holen und landete bei 5,4%, was zeigt, dass er die Leute eher nicht erreicht. Aber Özkara ist ein Netzwerker, sehr gut verdrahtet innerhalb der Partei. Er pflegt Kontakte zu verschiedenen Flügeln, er kann Bündnisse schmieden und er kann auch Umstürze mit einfädeln. Er ist einflussreich innerhalb der Partei. Als Frauke Petry damals als Frontfrau entmachtet wurde, hat der Spiegel geschrieben, Özkara habe zu den Verschwörern gehört, wörtlich. Ich habe Özkara darauf angesprochen, er hat es nicht dementiert. es hat fast den Eindruck gemacht, dass er ein bisschen stolz ist, dass sein Einfluss innerhalb der Partei so gewürdigt wird. Und in der Tat, er kennt überhaupt keine Berührungsängste zum rechten Flügel der Partei um Björn Höcke und sucht da immer wieder, zum Beispiel in Chemnitz, recht symbolstark den Schulterschluss. Was daran Ideologie ist und was Machttaktik, ist relativ schwer zu sagen. Jedenfalls ist klar, er kann gut mit dem Höcke-Lager.
Jetzt gibt es eine neue Hiobsbotschaft für Özkara und die AfD in Baden-Württemberg, denn der Verfassungsschutz in Stuttgart hat heute entschieden, die AfD-Jugend zu beobachten. Baden-Württemberg ist das dritte Bundesland, das die AfD-Jugend ins Visier nimmt. Ist dieser Schritt richtig? Und welchen Einfluss haben Rechtsextremisten in der Partei?
Die AfD ist sicher kein monolithischer Block. Man kann sicher nicht sagen, sie ist eine rechtsextreme Partei. Es gibt Leute, die würde ich eher als nationalkonservativ oder auch als nationalliberal einstufen. Es ist aber auch eindeutig, dass es Strömungen in der Partei gibt, die sehr, sehr nahe sich an die rechtsextreme Szene heranbegeben oder auch so eine Art rechtsextreme Vergangenheit hatten, vor allem in den östlichen Landesverbänden. Insofern, also oder zum Beispiel, wenn man den AfD, die AfD-Landtagsfraktion nimmt, wenn man sich da den parlamentarischen Beraterstab anguckt, also die nicht gewählten Leute, sondern die als Berater hinter den Kulissen wirken, da findet man relativ viele, die Vergangenheit haben in rechtsradikalen oder ins rechtsextreme lappenden Szenen. Insofern ist eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz da durchaus naheliegend. Ich halte es allerdings auch für richtig, dass er mit dem doch sehr scharfen Schwert nicht maßlos zuschlägt, sondern sich anschaut, wo genau spielen sich die Umtriebe ab. Also zu sagen, die AfD wird überwacht, wäre womöglich heikel. Zu sagen, wir schauen uns einzelne Landesverbände an und vor allem die Jugendorganisationen, die vielfach Nähe zur identitären Bewegung haben, die rechtsextrem ist, das zu beobachten, scheint mir schon geboten.
Alexander Gauland, der starke Mann in der AfD, Partei- und Fraktionschef, fordert, und das sagt er immer wieder, dass sich die Deutschen ihr Land zurückholen, so quasi Deutschland den Deutschen. Doch unsere Lebensrealität hier sieht ganz anders aus. In Waiblingen beispielsweise haben 40% der Menschen einen Migrationshintergrund. In Stuttgart ist dieser Wert wesentlich höher. Und die Integration in unserer Region funktioniert nach meiner Beobachtung. Waiblingen ist halt nicht Neukölln. Warum ist aber ausgerechnet die AfD in unserer Wohlstandsregion so erfolgreich?
Die Frage stelle ich mir auch immer wieder. Ich glaube aber, dass die AfD in Baden-Württemberg ihren Zenit momentan eher überschritten hat. Das hat mehrere Gründe. Zum einen gibt die AfD-Landtagsfraktion überhaupt kein gutes Bild ab, ist eigentlich ein ziemlich chaotischer Haufen. Und dann hat der AfD natürlich die bundesweite politische Großwetterlage in die Karten gespielt. Unbestritten ist, glaube ich, mittlerweile, dass bei der Flüchtlingszuwanderung im Jahr 2015 manches nicht rund lief, manches unkontrolliert lief. Das hat man eigentlich auch hier gemerkt. Das hat der AfD natürlich Zulauf gegeben. Eine Rolle hat natürlich auch gespielt, dass die Bundesregierung phasenweise einen desolaten Eindruck hinterlassen hat. Die Unfähigkeit, eine Jamaika-Koalition zu schmieden, die Unfähigkeit, eine wirklich funktionsfähige große Koalition dann auch im Alltag umzusetzen. Das alles war günstig für die AfD, aber diese Entwicklungen gehen ja im Moment nicht weiter, beziehungsweise die spitzen sich nicht weiter zu. Die Flüchtlingszuwanderung ist massiv abgeebbt. Und eines Tages wird vielleicht die Bundesregierung auch mal wieder vernünftig arbeiten. Insofern würde ich vielleicht nicht sagen, dass die AfD ausgerechnet in Baden-Württemberg punktet, sondern dass sie eben auch hier gepunktet hat. Aber man muss auch dazu sagen, deutlich weniger als in manchen neuen Bundesländern.
Wir wissen derzeit nicht, wie lange Angela Merkel Kanzlerin bleibt. Angela Merkel ist ja sozusagen die Hassfigur für AfD-Wähler. 60 bis 80% der AfD-Wähler sagen immer in Umfragen, sie wollen Denkzettel verteilen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Angela Merkel bis 2021 regieren kann. Nehmen wir mal an, es gibt Mitte 2019, nächstes Jahr Neuwahlen mit einem CDU-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz. Was würde das für die AfD bedeuten?
Ich glaube, die AfD macht sich schwere Sorgen wegen Merz. Denn Merz hat ein sehr klar konservatives Profil. Nur ein Beispiel, er hat mal hier bei einem Vortrag in Remshalden gesagt, er akzeptiere andere sexuelle Orientierungen, solange er nicht mitmachen müsse. Also er gönnt sich bei dem Thema gerne etwas Spott auf Kosten der Minderheit. Da kann er in diesem ganzen Bereich des Gesellschaftspolitischen mit seinem konservativen Profil der AfD sicher Stimmen abknapsen. Spannender ist sein wirtschaftsliberales Profil. Als Mitarbeiter von BlackRock ist er möglicherweise angreifbar, denn BlackRock stand in der Finanzkrise 2008 eigentlich eher für das, was im globalen Finanzkapitalismus aus dem Ruder läuft. Darauf könnte sich die AfD vielleicht stürzen. Ich habe aber Zweifel, ob das so richtig zünden wird. Und natürlich ist der Verlust von Merkel für die AfD ein Problem, denn Merkel war nicht nur Lieblingsfeindin und Hassfigur, sondern regelrechte Identitätsstifterin für die AfD phasenweise. Die AfD war die Merkel-muss-weg-Partei. Und das lässt sich nicht einfach übertragen auf eine neue Hassfigur. Man kann sich nicht auf die Schnelle zur Merz muss weg oder Annegret Kramp-Karrenbauer muss weg Partei umdeklarieren. Insofern glaube ich tatsächlich, wenn Merz eine entscheidende Rolle spielen sollte in der CDU, könnte das eintreten, was manche in der CDU hoffen, dass nämlich abtrünnige CDU-Wähler von der AfD zurückkehren.
Die AfD hat ihren Zenit überschritten und auf Alice Weidel kommen harte Tage zu, das meint mein Kollege Peter Schwarz. Sie hörten die Woche den Podcast aus der Redaktion des Zeitungsverlages Weiblingen, Redaktion Liviana Jansen und Frank Nipkau.